dann versuche ich nicht die Schwierigkeiten zu forcieren, sondern erstmal die Stärken zu stärken. Und
hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Gastfolge hier bei Hufschlagfrei. Mein Name ist Robinson Bodewig und ich freue mich heute, einen ganz besonderen Gast präsentieren zu dürfen. Er ist internationaler Grand Prix-Ausbilder, Pferdewirtschaftsmeister und hat die klassische Reitlehre bei den größten Reitmeistern Deutschlands von der Pike auf perfektioniert in den vergangenen Jahren. Dazu ist er ein guter Freund und langer Weggefährte und ich freue mich, dich heute hier begrüßen zu dürfen. Wir alle begrüßen dich mit einem ganz großen Applaus. Herzlich willkommen, Markus Hermes.
Hallo zusammen.
Schön, dass du da bist. Markus, ja, ich habe eben schon mal so ein bisschen erzählt, du warst bei dem einen oder anderen Reitmeister Deutschlands unterwegs, trainierst ja auch immer noch aktiv mit Wolfram Wittig zusammen. Und wir haben uns damals kennengelernt, das war so 2007, bei Hubertus Schmidt, wo du damals deine Lehre gemacht hast. Und ich kam damals immer mit meiner Großmutter. An dieser Stelle, das muss ich mal ganz kurz dazwischen schieben, liebe Zuhörer, ein großer, dicker Gruß an meine geliebte Oma, die das Ganze mir immer die Türen eröffnet hat und ermöglicht hat, die den Markus auch sehr, sehr gut kennt und mit Sicherheit hier heute ganz spannend zuhört. Also Omi, ganz, ganz liebe Grüße, hab dich sehr lieb und ich bin gespannt, wie dir das Gespräch gefällt. Aber nun zurück zu dir, Markus. Welche Erinnerungen hast du noch an damals?
Ja, das ist ja schon ein bisschen länger her, muss ich sagen. Ich glaube, ich war damals, war das sicher 2007, weil, also ich glaube, ich habe 2004, ja gut, ich habe danach noch eine Lehre gemacht. Ja, 2006, 2007 muss das gewesen sein, ne? Da war ich auch in der Lehre noch bei Hubertus und da weiß ich noch, dann hatten wir ein Pferd in Beritt, das war der Copperfield.
Ja.
Und dann kam irgendwann so ein Düsseldorfer Jung und der hat ihn dann gekauft. Und so war der erste Kontakt eigentlich. Und dann ja, hast du ja immer wieder Praktika gemacht und uns besucht und mit dem Pferd auch da trainiert. Und genau so kam der Kontakt eigentlich.
Wie hast du das damals in Erinnerung, die Zeit bei Herrn Schmidt? War das sehr lehrreich? Wie viel hast du da so für dich mitgenommen aus der damaligen Phase?
Ja, man muss ja einfach auch mal sehen, wovon ich gekommen war. Ne? Also ich hatte ja eigentlich erstmal vor, Tiermedizin zu studieren, hatte dann keinen Studienplatz gekriegt, habe erst eine Lehre vorweggeschoben in der Pferdeklinik Bogenmünchhausen, habe dann meine Lehre zu Ende gemacht, auf 2 Jahre verkürzt und bin dann ja eigentlich durch einen Zufall dann zu Hubertus Schmidt gekommen, damals war Olympisches Jahr. Ich hatte Vansuela zur Ernte mit Hubertus gesehen und das ja, hatte mich schon sehr fasziniert und habe mich daraufhin dann mehrfach beworben und dann irgendwann, ja, wurde ich dann, doch, habe ich dann diesen Ausbildungsplatz bekommen und hatte gedacht, na gut, jetzt habe ich 2 Jahre Lehre gemacht, jetzt kann ich auch nochmal 2 Jahre Lehre machen, dann kann ich immer noch studieren und war ja noch jung genug, aber dann bin ich ja irgendwie hängen geblieben und so kam das und vorher muss man auch dazu sagen, ich hatte ja nicht mal eine L-Platzierung. Ich hatte zwar ein Pferd, mit dem ich schon mal so ein bisschen die Lektion geritten habe, auch M-Lektionen, noch einen Wechsel beigebracht hatte, aber die ging halt nicht auf dem Turnier. Und dann, ja, habe ich da im Prinzip so ein bisschen nochmal diese ganze Grundausbildung, diese Basis und ja, deutsche Reitlehre einfach so von der Pike auf gelernt, die ersten Jahre. Und dann ging es ja doch auch relativ schnell bergauf, sage ich mal.
Ja, das kann man so sagen. Du warst, wenn ich mich nicht recht entsinne, ja danach im Anschluss bei Rudolf Zeilinger.
Genau.
Und was hat dich dazu bewegt, da mal hinzugehen?
Also ich war erst 7 Jahre bei Hubertus Schmidt und habe da, wie gesagt, meine Lehre gemacht, dann auch meine Meisterprüfung, war dann als Meister auch da und ja, habe in der Zeit auch schon Grand Prix geritten. Aber ich wollte dann einfach, also nach 7 Jahren auch nochmal was anderes sehen und vor allen Dingen, das war auch auf eine Empfehlung hin, nochmal mit Piaf Passage was anderes sehen, weil ich hatte 2 Grand Prix geritten und auch mehrere Grand Prix Pferde schon verschiedenste noch ausgebildet, aber irgendwie da fehlte mir irgendwie noch sowas, so hatte ich nicht so eine richtige Idee für mich, fand ich jetzt so und es hatte mich einfach interessiert und das war auch echt der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt, denke ich. Das war eine sehr schöne Zeit, muss ich sagen. Auch wenn sie nicht lang war, das war, sag ich mal, ein gutes Jahr. In der Zeit hatte ich auch Anna Krohmann, die war damals Berleiterin da, kennengelernt. Und das war einfach eine tolle Zeit, weil wir haben uns super verstanden. Und das war ja wirklich meine beste Freundin in der Zeit. Wir haben jeden Tag zusammen gearbeitet, nach der Arbeit zusammen ins Fitnessstudio, dann abends gekocht. Also wir haben eigentlich fast Tag und Nacht zusammen verbracht und das ganze Jahr auch. Und da war nicht eine Situation, wo wir uns mal irgendwie beneidet hatten oder irgendwie so. Also das war echt schön. Und auch mit Rudolf oder Rudi, der hat mir auch wirklich da genau das, was ich lernen wollte, auch wirklich dann auch nochmal weitergebracht. Und ich hatte auch die Möglichkeit, verschiedene Pferde, ich glaube, ich habe sogar 5 Grand Prix Pferde in der Zeit gehabt oder zumindest 5 Stück auch Grand Prix geritten auf dem Turnier und auch nicht gerade unerfolgreich. Also das war ja in dem Jahr, bin ich ja sofort deutscher Berufsreiter-Champion geworden und zwar mit einem Pferd, was ich schon länger geritten hatte, aber da ging das dann richtig gut los und das war auch wirklich ein ganz anderer Ansatz nochmal für Piaf Passage und für mich super interessant und auch sehr lehrreich.
Jetzt reiten natürlich nicht alle Zuhörer direkt Piaf Passage, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es schon mal ganz interessant zu erfahren, wenn wir da mal ganz kurz ein bisschen nachhaken, was genau meinst du oder wie würdest du sagen, charakteristisch, woran hat sich das ausgezeichnet, dass das nochmal ein bisschen anders war und dir ein bisschen nochmal eine andere Idee, eine andere Perspektive gegeben hat? Gab es irgendwas, wo du gesagt hast, okay, das ist eine ganz andere Herangehensweise? Ich sag mal beispielsweise, manche Leute fangen ja, zum Beispiel, wenn wir jetzt mal eine Piaffe nehmen, fangen ja das schon mal mehr an, aus dem Trab zu machen. Andere machen es nur von unten, andere machen es gar nicht mit Handarbeit, andere machen es kombiniert. Wie ist das so deine Erfahrung oder was hast du da gezielt so raus mitgenommen?
Also es war eine ganz andere Herangehensweise, definitiv. Und ja, also eigentlich haben wir es auch immer aus dem Schritt gemacht und gar nicht von unten, gar nicht mit Handarbeit. Und den mache ich bis heute nicht, kann ich auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Am Ende denke ich immer, also irgendwie müssen es ja auch nach einem Viereck von oben machen. Und ich meine, wie oft sieht man das, dass die Pferde, also ich habe ja auch einen sehr guten Freund und auch ja, also einen Kollegen, der auch Spanier ist, der sagt auch, das kann man einfach jedem Pferd von unten beibringen, das wird jedes Pferd machen, aber am Ende des Tages müssen sie es halt im Viereck machen und unterm Reiter und auch machen wollen. Ne? Und das ist halt oft so, ja, man kann das zwar so ein bisschen zirkusmäßig denen beibringen, aber am Ende des Tages, ja, wie gesagt, müssen sie es halt unterm Reiter machen. Und er hat das halt damals so gemacht, schon immer aus dem Schritt, dass man gar nicht diese Schwebe von der Trabarbeit mitbringt, dass im Prinzip müssen ja bei einer klassischen Piaffe wirklich Gruppe mehr absinken, die großen Gelenke mehr beugen, mehr unter den Schwerpunkt kommen und dann ist der Takt ja etwas schneller und kleiner als ein Trab-Takt. Ich sag mal, Trab ist ja 2 Takt mit Schwebephase, diagonales Abfußen, das sollte natürlich diagonal bleiben in der Piaffe, aber der Takt verändert sich. Also
die Frequenz.
Die Frequenz verändert sich und das ist natürlich, die müssen das ja auf kleinerem Raum machen. Und mittlerweile sieht man das ja, wenn die so viel mit Handarbeit und sowas machen, die bleiben ja im Prinzip, machen die ja heutzutage fast alle Passage auf der Stelle. Genau. Damit sind natürlich die Übergänge auch leicht, ne? Dann hast du natürlich nicht diesen Frequenzwechsel. Das macht es natürlich leichter, ist aber ja im Prinzip nicht diese klassische Piaffe, wie sie im Lehrbuch steht. Und das finde ich, das hat Rudi immer gut gemacht oder haben wir das damals immer so gemacht. Also im Prinzip war erstmal wichtig, die müssen den Hals fallen lassen aus dem Schritt und dann ging es erstmal nur ums Hinterbein, dass die erstmal nur angefangen haben, auch ruhig mit der Gerte so touchieren, dass die einfach
sich bewegen,
die Hinterbeine bewegt haben. Mhm. Und dann war das auch nicht wichtig, das jetzt erstmal an der Bande zu machen, sondern vielleicht auch mal auf gebogener Linie. Und wenn das Hinterbein dann erstmal ausgewichen ist und die halt nicht gerade geblieben ist, dann war das halt jetzt kein Drama. Also, Hauptsache, es hat sich hinten was bewegt. Ne? Und dann hat er die auch mal gerne so einen leichten Sitz und dann mal also Gewicht aus dem Sattel nehmen, dass der Rücken freier ist, dass es für die Pferde leichter ist, dann mal ausschlagen lassen, so mit der Gerte angetickt, weil dann ja Böden, also ne, nicht ausschlagen lassen, aber dass die einfach mal so hinten hochhüpfen und ne, dann machen die einfach den Rücken nochmal frei und ja, wenn man die vorne immer schön locker hat und der Weg offen ist nach vorne, dann fangen die auch irgendwann an, so ein bisschen da hinten drunter zu krabbeln und so ging das dann Step by Step und das war halt immer ja eher so orientiert, dass im Prinzip, wie man so schön sagt, der Motor an ist, hinten sich was bewegt, hinten die Pferde anfangen und dass das von hinten nach vorne geht, wie es ja auch richtig ist eigentlich und genau, und so hat man das dann nach und nach entwickelt. Und wenn die Piaffe dann schon, sage ich mal, gut war oder zumindest sicher abrufbar war, dass man dann halt dazu übergegangen ist, aus dem Trab nachher in die noch Passage. Mehr Schwebe zu kriegen, noch mehr Kadenz zu kriegen und dann Passage zu entwickeln.
Ich glaube auch so, dass das ein Fehler ist, der gerne schon mal fabriziert wird in der Ausbildung, dass gerade wenn man schon mal ein Pferd hat, ich sag mal gerade so Pferde, die so ein bisschen von Natur aus mehr Schwingung haben, neigen natürlich dazu, denen fällt diese Passage relativ leicht und ich glaube, dass da muss man echt aufpassen, dass man das eben nicht dann annimmt und sich daran erfreut, auch mein Pferd kann schon Passage, aber diese kleinen halben Dritte gehen gar nicht, weil erfahrungsgemäß ist schon schwierig, ne? Dann aus der Passage nochmal in diese kleinen Halben reinzukommen, dann wird es eher so ein bisschen dieses Passage auf der Stelle, finde ich immer ganz gerne, was man dann...
Das ist so. Also wenn die einen großen Trabablauf mit Schwebe haben, dann ist es natürlich das leicht zu verkürzen, aber dann verkürzen sie oft, ja, kriegen Schwebe, halten aus, aber dann ist es ja auch eher oft so ein Schwebetritt als klassisch ja. Passage, weil in der Passage sollen sie auch im Prinzip hinten den Motor haben, hinten fleißig sein, hinten unter den Schwerpunkt kommen, hinten mehr Vorfußen unter den Schwerpunkt und dass der, ja, dass das im Prinzip von aus dem Hinterbein passiert und nicht, weil man vorne den Trab so ein bisschen zurückreitet durch Parieren und ja, dann ist es wirklich nachher schwer, ins Kleine zu kommen und ins Schnelle zu kommen und dann ist vor allen Dingen dieser Übergang schwer. Also dann können die
vielleicht
genau, diese Übergänge nachher zu reiten, aber das ja, muss man immer so ein bisschen vom Pferd abhängig machen. Ne? Oft ist ja so, Pferde, die jetzt so, sag ich mal, einen schnelleren Ablauf haben, weniger Schwebe, das ist natürlich dann leichter oft mit der Piaffe. Ne? Gerade kürzere Pferde oder so, die ein gutes Hinterbein haben, tun sich dann leichter mit Piaffe. Es ist aber schwerer, dann wieder diese Schwingung und Schwebephase in die Passage zu kriegen, dieses Aushalten. Und aber gut, ich meine, kein Pferd ist perfekt und am Ende des Tages muss man das nehmen, was man hat und dann
das Beste draus machen.
Ja.
Eine kurze Zwischenfrage, ganz kurz vom etwas vom Thema weg, aber du hast ja vor kurzem auch einen Richterschein gemacht. Mal aus der Perspektive gesehen, diese Problematik, die wir doch heutzutage immer mal haben, zum Beispiel Passage auf der Stelle und dass solche Prüfungen dann zum Teil doch mit 8er, 9er Punkten bewertet werden. Wie siehst du das und hast du da Lust, das mal ein bisschen zu revolutionieren vielleicht, als Aufgabe zu machen? Weil am Ende, also auch wenn man schon mal so diese Prüfung, manchmal denkt man ja schon, okay, das ist von dieser klassischen Idee her dann doch nicht so ganz vorhanden, oder?
Ja, also das kommt ja so ein bisschen drauf an. Also erstmal habe ich einen S-Richterschein gemacht, keinen Grand Prix-Richterschein, ne? Aber da gibt es sicherlich auch Sachen, die vielleicht nicht immer so gezeigt sind, wie man sich das wünscht. Aber ich sag mal, im Großen und Ganzen will ich jetzt auch nicht die Richter schlecht machen hier.
Nein.
Am Ende des Tages, wenn man jetzt mal so ein Beispiel nimmt, Piaf-Passage, und das ist schon sehr perfektioniert, wenn man jetzt mal eine Olympiade oder sowas sieht, dann ist das ja für ein, mit dem bloßen Auge, sage ich jetzt mal, wenn es super geritten ist und es ist wirklich auf der Stelle, dann ist es ja jetzt von der Optik erstmal gar nicht so viel anders. Ne? Und vor allen Dingen hat man ja dann die Übergänge auch gut. Ne? Also ich meine, die Passage ist gut, der Übergang ist gut, da kann man jetzt keine schlechte Note geben. Ne? Nur, und dann muss man sich halt die Piaffe angucken. Dann finde ich, dann kann es ja immer noch eine Piaffe sein, auch wenn es jetzt nicht im klassischen Sinne ist. Ich sag mal, wenn das Pferd auf kleinstem Raum sich in der Trabbewegung bewegt und es ist diagonal dabei, dann ist es ja trotzdem, erfüllt das ja Kriterien einer Piaffe. Auch wenn jetzt die Gruppe nicht ganz so gesenkt ist, so wie man sich das gerne klassisch hätte. Natürlich kann man dann keine 10 geben.
Klar, ja.
Ne? Aber dann kann man immer noch, sag ich mal, eine gute Note geben, wenn es wirklich toll geritten ist und toll gemacht ist. Aber ich sag mal, man sieht es natürlich auch schlecht gemacht.
Ja.
Und wenn es dann wirklich Passage bleibt und dann wirklich auch noch im Vorwärts und ne, und man sieht irgendwie gar keinen Unterschied mehr und die Schwebe bleibt auch genauso lange wie in der Passage vorher, dann finde ich es schon wieder schwierig.
Genau, also in dem Fall meinte ich auch eher. Ne? Genau,
aber dann auf jeden Fall, dann ist es keine Piaffe. Also ja. Das muss man halt sehen, wie das in jedem Fall so ist. Ne? Aber
kommt ja auch immer ein bisschen auf die Konstruktion eines Pferdes an, nicht? Wenn du ein Pferd hast, zum Beispiel, gibt ja auch Pferde, die können piaffieren und haben eine hohe Gruppe, dann ist es für die auch schon, oder ein geraderes Hinterbein, ne? Dann ist es auch schon mal ein bisschen schwieriger für die Pferde, sich dann so ganz wie im klassischen Sinne abzusenken. Aber es kann ja trotzdem immer noch...
Aber auch Pferde da darf man sich nicht vertun, zum Beispiel. Ich hatte Pferde mit ganz geradem Hinterbein, wo man im Trab dachte, oh mein Gott, der müsste sich aber mal mehr setzen und er hat es schwer und die Pferde hatten vielleicht jetzt nicht den super, super Trabablauf, aber die haben ganz toll piaffiert. Also ich sag mal, ein gerades Hinterbein hat natürlich den Vorteil, dass es ja schon auch so ein bisschen mehr Stand hat.
Ja, manchmal. Ja. Also mehr Abdruck dann, ne?
Mehr, einfach mehr Kraft und Stand auch. Und da können die natürlich auch sich manchmal gut besser draus helfen, als wenn ein Pferd jetzt ganz perfekt gewinkelte Hinterhand hat und dann aber viel Mechanik. Mhm. Für die ist es oft dann nochmal schwerer, weil die mit dieser Mechanik einfach zu viel zu tun haben und dann auch noch tragen müssen. Also das ist aber auch nicht, also wie gesagt, das ist individuell. Das kann, gerade das Hinterbein kann schlecht sein, das kann aber auch manchmal helfen.
Ja.
Genauso gut kann ein super gewinkeltes Hinterbein funktionieren. Die Pferde müssen einfach damit umgehen können. Also das kann man einfach überhaupt nicht verallgemeinern, finde ich.
Das stimmt. Das war sehr interessant, mal so ein bisschen in den, ja, ich sag mal, höheren Sport reinzugucken, aber natürlich auch mal für die Zuhörer, die ja auf einem ganz normalen, in Anführungszeichen, Dressurniveau unterwegs sind, von A bis wo auch immer, bis in die schweren Klassen rein. Wo glaubst du, was ist das Wichtigste generell in der Dressurarbeit, deiner Meinung nach? Womit würdest du deine Philosophie mittlerweile am ehesten beschreiben? Was sind die Kernpunkte, wo du sagst, das ist wirklich mir immer absolut wichtig, das sind Dinge, die ich bei jedem Pferd irgendwo abfragen muss, abfragen können muss, bevor ich auch anfange, mehr mich an die Aufgaben der Dressur zu wenden, also sprich das Erlernen und Erarbeiten von Lektionen.
Also ich sag mal, die klassische Reitlehre, die wir haben in Deutschland und die ist einfach super. Also das ist ja ein tolles Werk und das macht alles einfach Sinn. Also wenn man sich da mal ein bisschen mit beschäftigt, das ist ja ein ganz toller Katalog, an dem man sich entlanghangeln kann. Und ob das jetzt die Skala der Ausbildung ist, Takt, Losgelassenheit, Anlehnung und so weiter und so fort. Ne, das ist ja schon mal die ersten drei Punkte. Das ist ja schon mal die Basis für alles. So, und dann steht Takt an erster Stelle. Und dann ist das ja egal, was ich reite, ob ich jetzt, keine Ahnung, Reitpferde, Dressurpferde A, L, M, S reite und egal welche Lektion, der Takt muss da sein. Und also das ist auf jeden Fall was aufeinander aufbaut und was ich auch im täglichen Training immer versuche, im Hinterkopf zu haben. Also wenn der Takt nicht da ist, dann brauche ich jetzt nichts anderes versuchen. Also ich muss erstmal gucken, ne? Und ich will ja auch immer, sag ich mal, bevor ich jetzt irgendwelche Lektionen reite, dann will ich ja erstmal gucken, wenn ich jetzt einen Trab habe und eine Trab-Trabasale reiten will, dann will ich ja erstmal, dass ich einen guten Trab habe, sonst wird die Trabasale ja auch nicht gut. Also erstmal muss die Grundgangart funktionieren und gut sein und das Pferd eine gute Anlehnung haben und auch losgelassen sein und ne, den ausreichenden Versammlungsgrad dafür haben, genügend Schwungentfaltung haben, gerade gerichtet sein. Ich meine, das sind jetzt, Punkte waren jetzt ein bisschen durcheinander, aber
es ist, ja,
das
es
sind
ist,
ja einfach ja. Die Punkte, die das hat sich ja jetzt nicht einer irgendwie gestern Abend irgendwie bei einer Flasche Bier überlegt. Das macht einfach Sinn.
Jägermeister.
Ja, oder beim Jägermeister. Das, und das versuche ich auf jeden Fall immer im Training. Also das ist nicht im Hinterkopf, das ist einfach
drin.
Gut, ja, ja. Gut übergegangen. Und dann muss man sich halt ein bisschen überlegen, was für einen Aufbau habe ich. Natürlich ist das immer ein bisschen individuell, aber ein grundsätzliches Gerüst, das nehme ich schon mit, dass ich erst ein bisschen einteile, Lösungsphase, Galopparbeit, Trabarbeit. Also ich trenne das schon. Mhm. Manchmal mache ich dann nur Galopparbeit und mache keine Trabarbeit. Du kannst ja nicht jeden Tag immer alles machen, aber ne, dass du so ein bisschen dazwischen auch eine Pause machst, dass die nicht übermüden und sowas. Aber grundsätzlich, dass ich dann auch in der Galopparbeit dann nochmal ein bisschen aufbaue, dass ich erst Traversalen reite, dann Pirouette oder im Trab erst Schulter rein, dann Traversalen. Ne? Immer das aufeinander aufbaut, das eine baut das nächste, bereitet das nächste vor und so ein bisschen ein Konzept hat für sich und auch für die Pferde und dass die auch, sag ich mal, eine gewisse Routine auch haben und sich so ein bisschen daran gewöhnen können und auch so, ja, auch so wie so ein Tagesablauf halt auch während einer Trainingseinheit auch so ein Konzept dann spüren und nicht durcheinander kommen.
Ich habe in einer Podcast-Folge, das war die Folge über Trainingspläne, Da habe ich so ein bisschen dieses Thema angeschnitten und auch im Prinzip gesagt, dass ich immer versuche, wenn ich aufs Pferd steige und anfange, fühle ich so ein bisschen rein, wie ist mein Pferd heute drauf. Ich habe im Vorfeld schon Plan A für den Tag und wenn der nicht klappt, weil ich zum Beispiel beim Warmreiten merke oder auch mal später in der Arbeit, dass ja irgendwas nicht so funktioniert oder das Pferd heute nicht so gut drauf ist, die äußeren Umstände es vielleicht nicht ganz zulassen, dass man dann immer noch mal auch einen Plan B und C mit im Kopf hat. Nicht? Das, meinst du das auch so ein bisschen, dass man eben sich auch wirklich ein bisschen mehr mal Gedanken macht und da eine gewisse Struktur ist das...
Also das flexibel muss man ja immer sein. Ja. Also das ist ja, wie gesagt, nicht jeder Tag ist gleich, aber man erstmal so ein Grundkonzept hat. Wenn ich das manchmal sehe, wenn ich jemand Neues zum Unterricht kommt oder so, dann reiten die wild durcheinander, dann Galopp, dann kommt irgendwas im Trab, dann wieder Galopp, dann auf einmal dies und ne, da ist einfach kein Konzept. Dass man erstmal grundsätzlich ein Konzept für sich hat, was Sinn macht. Und dass man sich auch einen Plan macht. So, und dann muss man natürlich gucken, wie sind die äußeren Umstände, wie reagiert das Pferd oder was sind die Stärken und Schwächen meines Pferdes. Zum Beispiel gibt es ja Pferde, die haben es im Galopp total leicht und denen fällt der Trab schwer. Ja, dann mache ich erstmal alles, was leicht ist. Mhm. Also dann mache ich erstmal im Galopp weiter und mache den Trab so ein bisschen nebenher mit so jungen Pferden jetzt zum Beispiel, wenn die jetzt im Aufbau sind. Es kommt schon irgendwann das Traben. Also dann versuche ich nicht, die Schwierigkeiten zu forcieren, sondern erstmal die Stärken zu stärken und die Schwächen jetzt nicht wegzulassen, auch ein bisschen daran zu arbeiten, aber nicht schwerpunktmäßig. Das bringt einen dann einfach mit der Zeit, die man investiert, auch alleine schon weiter. Weil manchmal ist es gar nicht gut, so ein Problem noch zu verstärken. Also ja, manchmal muss man einfach drum rumarbeiten oder wie gesagt, erstmal was anderes machen und
Sich vielleicht auch überlegen, welche Ursache hat das Problem? Also ein Problem hat ja häufig ein Symptom, aber irgendwo ja auch eine Ursache. Und ich sage jetzt mal, wenn das Angaloppieren nicht funktioniert und Pferd hebt sich raus, dann ist das nicht immer nur der Moment des Angaloppierens, ne, das Problem, sondern irgendwo schon vorher in einer mangelnden Durchlässigkeit oder zu wenig Selbsthaltung, zu wenig Vorbereitung, was auch immer.
Ja, also auch das auf jeden Fall, aber... Es gibt zum Beispiel, ja auch, wenn man jetzt sagt, so eine Lektion funktioniert nicht. Dann wird aber jetzt, arbeite ich an irgendwas anderes und dann wird irgendwas anderes besser und auf einmal geht die Lektion, die vorher nicht geklappt hat, auch auf einmal besser, ne? Weil es einfach ein Entwicklungsschritt weitergegangen ist, ohne dass man sich da jetzt irgendwie dann festgebissen hat. Und ja, klingt mir auch nicht immer. Also es hört sich jetzt alles immer wunderbar an. Ja, manchmal muss man sich selbst danach wieder ein bisschen besinnen und nochmal nachdenken und sich hinterfragen, das bleibt natürlich. Also das ist eine Aufgabe, die man sich tagtäglich zu stellen hat und ja, sich selbst reflektieren muss. Das ist halt immer schön gesagt und theoretisch ja auch nachvollziehbar. Ne? Aber ja, man muss auch an sich arbeiten, nicht nur an den Pferden.
Das war beispielsweise einer der prägendsten Dinge so ein bisschen auch bei Dorothee Schneider zu der Zeit, als ich da war. Das war eine Sache, die mich wirklich sehr an der Frau inspiriert hat. Diese permanente Selbstreflexion, immer wieder neu, jeden Tag aufs Neue überlegen, was kann ich besser machen, wo kann ich was optimieren, das hat mich schon wahnsinnig inspiriert. Also da wirklich jeden Tag so drüber nachzudenken, wo gibt es Verbesserungspotenzial und eben einfach immer wieder an sich selber arbeiten, nicht? Ja. Und ich glaube, gerade wenn auch solche großen Reiter das machen und Vorbilder sind, so wie du es auch bist für viele da draußen, glaube ich, ist es einfach wichtig, dass man sich das auch wirklich ein bisschen mitnimmt. Ne? Es ist auch meist nicht das Pferd schuld, sondern eben
also das Pferd man ist selber. Ja, das ist definitiv so. Ja. Aber was man auch nicht machen darf, dass man sich dann zu verrückt macht. Also natürlich muss man sich hinterfragen und man versucht auch alles zu optimieren und sich zu optimieren. Aber man muss auch ein bisschen entspannt bleiben. Also manchmal muss man einfach sagen, so, jetzt ist es so und jetzt geht es nicht besser oder es geht gerade nicht besser. Und dann muss man auch einmal damit zufrieden sein. Und man kann nur das leisten, was man leisten kann. Und die Pferde können nur das leisten, was man leisten kann. Also irgendwo muss dann auch mal, finde ich, so ein Punkt kommen, wo man sagt, okay, und jetzt ist auch okay. Mhm.
Und damit
bis morgen ist ein neuer Tag. Ja. Oder, ne, das war jetzt auch nicht so gemeint, was du jetzt gesagt hast, aber auch so diese Selbstoptimierung, das ist ja heutzutage jetzt unabhängig jetzt vom Reitsport auch so ein Thema, wo ich mir manchmal denke, ja gut, also man reicht jetzt auch irgendwann. Mhm. Also ist ja auch nur die Hälfte manchmal reicht.
Ja, ja, und man muss also schon irgendwo einfach seinen Weg dann finden. Ne?
Ja.
Der ist vor, ich glaube, 10 Jahren ein ganz, ganz großer Reiter begegnet, einer der größten Trainer, die wir auch in Deutschland haben. Ich spreche von Wolfram Wittig. Wie kam das damals zustande? Und jetzt habt ihr natürlich schon über so einen langen Zeitraum trainiert ihr zusammen. Ihr habt viele Erfolge gefeiert. Ich denke damals auch an die Zeit mit Abeglin, Stuttgart. Da war ich damals live dabei, um dich anzufeuern. Und wie ist das damals entstanden? Und würdest du sagen, auch menschlich und fachlich, Was inspiriert dich so sehr an Herrn Wittig?
Also Wolfram, da bin ich einfach damals über Baumgürtels hingekommen. Die hatten schon damals eine Zusammenarbeit mit ihm. Und ja, das war halt eine Option. Die haben gesagt, ja, wir kennen den gut und sollen wir das nicht mal probieren. Und ich kannte Wolfram zu dem Zeitpunkt jetzt nur aus Erzählungen und so, natürlich aus dem Fernsehen und so, aber ich persönlich halt gar nicht. Mal gesehen auf dem Turnier, klar, und auch Brigitte, ne, oder mal gegeneinander geritten oder sowas, das natürlich, aber jetzt nicht näher. Wusste auch nicht, wie er trainiert, aber ich war natürlich auch froh, dass mir jemand so eine Möglichkeit gibt und ich meine, ist ja mittlerweile auch Reitmeister und hat ja damals auch mit Isabel trainiert und hatten ja auch natürlich sehr große Erfolge und Satchmo hinbekommen und es war ja auch nicht immer so einfach und ja, da habe ich natürlich sofort gesagt, das mache ich, also und das hat irgendwie für mich von Anfang an geklickt und ich, mittlerweile sind das 10 Jahre und jetzt ist das ja nicht mehr so, dass ich da hinfahren muss, weil es mir jemand aufgeträgt oder aufgetragen hat, sondern ich fahre da einfach hin, weil ich da hinterstehe und das toll finde und ich meine, wir machen das 10 Jahre und das war ja äußerst erfolgreich. Also ich weiß nicht, wie viele Pferde ich für Nürnberger qualifiziert hatte oder für Louis d'Or oder im Grand Prix geritten habe oder international und das ist einfach, ja, der ist halt immer da gewesen und was ich an Wolfram toll finde, also der hat mein Reiten nochmal sehr, sehr verändert, finde ich. Also
okay.
Ohne, dass der jetzt irgendwie angefangen hat zu sagen, du musst das jetzt so und so machen und mich in irgendeine Form reingepresst hat. Das ist halt super klassisch, was er macht. Also richtig klassische Reitlehre. Und hat mir aber immer irgendwie so mich machen lassen und auch so Freiheiten gegeben. Und ich meine, jeder macht das ja irgendwie anders und jeder hat ja so seinen individuellen Touch dabei. Und hat mir aber immer gute Tipps gegeben. Und der ist ja, der hat ja eine Ruhe und ich bin ja auch oft auch sehr angespannt, so auf dem Turnier oder so. Der hat mir immer Sicherheit gegeben, hat immer irgendwie so ein, wie er halt so ist, so ein Witz gemacht und irgendwie einen so auf andere Gedanken gebracht. Und ja, dass man einfach entspannt war, das hat mir auf jeden Fall geholfen. Also ich hätte jetzt niemals bei so jemandem, der so cholerisch ist oder so, selbst auch so angefeuert ist. Also das hätte vielleicht gar nicht harmoniert, aber das hat von Anfang an super geklappt und also ja, und hat mich mit allem irgendwie weitergebracht. Also das ist, finde ich, also mein Reiten ist irgendwie ganz anders geworden und egal mit welchem Pferd ich hinfahre, irgendwie der, ja, hat selbst ja auch einfach so viel Erfahrung und so viel Pferde ausgebildet, auch das Grand Prix und durch die, trainiert ja jetzt auch die Dänen und ne, hat ja viele, viele Leute auch schon trainiert und dahin gebracht und ja, der hat einfach sehr viel Auge und Gefühl für ein Pferd und kann sich da reinversetzen und ja, also ich glaube, ich habe es noch nie gehabt, dass irgendwas nicht funktioniert hat, was der mir gesagt hat und ja, das ist das Fachliche und menschlich muss ich sagen mittlerweile, das ist ja einfach auch eine Freundschaft und ich kann mich 100%ig drauf verlassen und ja, also hat mir auch nicht nur, was jetzt reiterlich die Dinge angeht, auch ja, einfach bei so Lebensentscheidungen und anderen Sachen sehr viel auch schon geholfen und immer gute Tipps gehabt. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das auch dann immer so gemacht, wie er das gesagt hat. Also ob das jetzt auf dem Weg in meine Selbstständigkeit war, da hatte ich natürlich auch viele Fragen und da hat er mir auch ganz viele Dinge mit an die Hand gegeben, Tipps gegeben und Ja, ich habe das alles so gemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das nicht bereut. Ich bin sehr dankbar dafür. Sowieso dankbar, also dass er mir so viel Unterstützung immer gibt. Und ja, also das ist auf jeden Fall toll. Also ich meine, ich bin ja jetzt auch kein sprunghafter Mensch. Und wir machen das seit 10 Jahren. Wir machen das ja auch nicht umsonst seit 10 Jahren. Ja, ja. Also das hat ja einen Grund. Also.
Hast du vielleicht so 1-2 Tipps für einen Zuhörer, wo du sagst, das ist das, was ich so als erstes oder die ersten Dinge, die ich bei Wolfram und Wittig so ein bisschen mitgenommen habe, die mir so ein bisschen direkt geholfen haben? Hast du so 1-2 Dinge, wo du sagst, hey, achtet mal da und da so ein bisschen drauf, das könnte euch helfen?
Also erstmal würde ich jetzt mal sagen, der hat einfach diese Ruhe, ne? Und also der sagt, auch wenn mal was nicht klappt oder so, ne, dann, dass die Pferde aus der Wiederholung dann einfach Lektion abbrechen oder einfach wiederholen, immer wiederholen, nicht aufbrausend werden, ruhig bleiben, wiederholen, nicht strafen, wiederholen. Also das ist irgendwie so was, und wenn du dann halt 5 oder 6 Mal wiederholst, einfach, dass die Pferde ein Sicherheitsgefühl kriegen und aus der, ja, merken, dass sie es können. Also ne, du musst den Pferden halt nicht irgendwie das Gefühl geben, das habe ich ja eben auch schon mal gesagt, manchmal ist es besser, dann eine andere Sache zu machen und dann wird die andere automatisch besser, als dass du denen immer wieder zeigst, sie können es nicht, sie können es nicht.
Ja.
Ne? Also,
das ist auch demotivierend.
Ja, auch für das Pferd, meine ich jetzt.
Genau.
Ne? Die haben ja auch ein Erfolgserlebnis, also das merkst du ja.
Ja.
Also die haben ja auch irgendwann Spaß daran, also im besten Falle natürlich. Und das ist auf jeden Fall so eine Sache. Und ja, ansonsten, das kann ich jetzt jede einzelne Lektion, kann ich dir ein Beispiel geben, aber also das ist ja einfach so ein grundsätzliches, dass das ein Miteinander ist, und er will ja einfach immer, dass es auch so ein schönes Außendarstellung hat, also dass es einfach eine schöne Silhouette ist, dass es schön aussieht, dass es schön geritten ist, dass es nicht nach Arbeit aussieht, sondern dass es leicht geht und ja, dass alle motiviert sind und ja, das ist einfach so ein ganzes, großes Ganzes wird, also ein gutes Gesamtkonzept, würde ich sagen.
Und gibt es irgendwo in diesem Training auch einen Punkt, wo du sagst, da an diesen Lektionen oder an diesen Übergängen oder Linien arbeiten wir besonders viel, weil wir damit irgendwas verbessern?
Nö, das würde ich jetzt nicht sagen. Also das kommt ja auch immer so ein bisschen auf die Altersklasse an und auf das, was man jetzt auch vorhat, also ob es jetzt ein 5-Jähriger ist, der jetzt Dressur für L lernen muss, oder ein 9-Jähriger ist, der jetzt gerade irgendwie in der Inter 2 oder so, das sind natürlich andere Linien dann, also schon, aber auch Linien, wie sie dann nach einer Prüfung vorkommen, einfach um den Pferden auch Sicherheit zu geben, dass die auch so ein bisschen Sicherheit da haben, aber ich könnte das jetzt nicht sagen, also das machen wir jetzt jeden Tag oder machen wir da in jedem Training oder, also das würde ich jetzt so nicht sagen eigentlich.
Okay, das ist so ein bisschen, kam mir in den Sinn, weil bei wir beispielsweise sehr viel diese Übergänge immer so ein bisschen auch im Fokus haben für diese Durchlässigkeit und das natürlich auch, wie du sagst, immer schwerpunktmäßig bei jedem Pferd ein bisschen anders.
Gut, das ist ja, sag ich mal, in der Lösungsphase.
Ja,
ne?
auch durch die Arbeitsphase tatsächlich. Also das ist schon immer wieder so ein sehr viel, dass wir versuchen eigentlich immer wieder auch nach einer Lektion direkt nochmal das Hinterbein wieder neu zum Maul zu verbinden. Und
über gut, aber das mache ich ja in der Gangart dann. Ne?
Ja.
Nachher, also ich mache dann jetzt, wenn ich dann Galopparbeit mache, dann mache ich jetzt nicht irgendwie, fange ich dann ab an und wieder Galopp-Trab-Übergänge Galopp-Schritt-Übergänge zu machen. Das mache ich vielleicht in der Arbeitsphase, wenn ich jemanden für Dressur für der L fertig mache. Aber wenn ich jetzt, sag ich mal, weiter bin, ich habe ja oft auch Pferde, die dann schon ein bisschen weiter ausgebildet sind, dann mache ich das viel, also erstmal reite ich viel Zirkel, viel und oben die Linie. Das auf jeden
Warum
Fall.
Warum genau der Zirkel? Was ist für dich für den Zirkel? Oder worauf sagst du bei dem Zirkel, worauf kommt es da an?
Also erstmal muss er rund sein.
Genau.
Und der Zirkel ist für alles gut. Mhm. Also ich meine, das ist einfach einen vernünftigen, guten Zirkel zu reiten.
Stellung, Biegung
ist das eine, aber auch durch Stellung, Biegung verbessert sich auch gerade Richtung und kriegst das Pferd besser an äußeren Zügel und auf der gebogenen Linie Übergänge reiten, ne, dann hast du immer diese offene Zirkelseite oder Mittelzirkel, zwei offene Zirkelseiten, dann musst du dein Pferd außen grenzen können und durch, ne, das, wenn der äußere Zügel funktioniert, kriegst du auch wieder bessere Paraden und kannst dein Pferd wieder aufs Hinterbein bringen. Und das mache ich zum Beispiel auch in jeder Ecke. Ist ja auch eine gebogene Linie. Eine kleine gebogene Linie ist halt wie eine vierte Volte. habe ich auch bei Hubertus quasi. Das ist ja so das, was er auch immer predigt. Aber das ist ja auf jeden Fall auch die Basis. Und dann in diesen Ecken, da versuche ich dann immer wieder, das ist ja eine halbe Parade, wieder aufs Hinterbein, ne, aufmerksam zu machen vor jeder Lektion. So, das ist ja das, was du dann nachher ins Training, in die Lektion, in die Linien einbaust.
Ja, und mitnimmst dann, ne?
Ja, aber dann fange ich jetzt nicht wieder an, sag ich mal, so richtige Gangartwechselübergänge zu meiden. Ne? Das ist dann ja so weit, sag ich mal, dann mache ich das eigentlich so in der Gangart. Ne?
Ja.
Das sind ja auch Übergänge,
ja,
vielleicht
ja,
auch gar nicht immer so sichtbar, aber fühlbar.
Ja. Also, ein bisschen wie eine Ziehharmonika einfach dann, dass du immer wieder versuchst, das Pferd in der Gangart wieder neu zu schließen, leichter werden zu können.
Und dann machst du ja auch, dann machst du vielleicht, jetzt weiß ich nicht, so eine Linie Traversale zur Mittellinie Piorette, so, dann ist das alles gut. Dann guckst du natürlich danach mal, wie das wieder Schwung kriegst. Dann machst du wieder ein bisschen zulegen, ein bisschen nach vorne reiten, so, dass sich das auch variiert, dass die Pferde dann wieder vor die treibende Hilfe kommen und so. Aber das sind, sag ich mal, natürlich jetzt so detaillierte Sachen. Also
ist ja dann immer von Fall zu Fall eben so ein bisschen spezifisch. Ne? Bist du generell ein Freund davon, die Pferde auch nochmal, ich meine, ich habe dich auch schon viel reiten sehen, in der Lösungsphase ist das, finde ich, bei dir auch sehr stark erkennbar, dass du sehr viel Wert darauf legst, die Pferde reell und vernünftig zu dehnen. Machst du das auch immer gerne nochmal in der Arbeit, oder?
Das kann ich auch nicht so sagen. Das kommt halt immer auf das Pferd an auch. Ich muss aber auch sagen, dehnen ist ja eine Sache, ich bin aber kein Freund davon, die so lösen bis zum Auflösen. Mhm. Also sage ich immer, dann mit einer Schnalle anfassen und dann mit der Kopf, mit dem Kopf bis im Boden.
Nein, nein, ich sprach also, jetzt auch also wirklich von der klassischen Vorwärts-Abwärts-Dehnungshaltung und nicht, dass das Pferd quasi einfach nur auf die Vorderbeine
bringt. Nee, das weiß ich. Na, Dehnungshaltung finde ich aber insofern, ich sag mal, das ist natürlich das Ziel, dass du das in jeder Situation herstellen kannst. Du musst dein Pferd so durchlässig haben, dass du das machen kannst. Wenn das aber geht, dann mache ich das nicht Runde für Runde, weil ich immer denke, und das ist ja einfach, wenn man das jetzt mal rein anatomisch betrachtet, hast du ja einfach viel mehr Last, ohne dass der Reiter auf dem Pferd sitzt, auf der Vorhand als auf dem Hinterbein.
Genau.
Also die Aufgabe des Reiters ist ja eigentlich, das Pferd so zu schulen, dass sich gleichmäßig verteilt. Dann kommt das Reitergewicht nach drauf. Also willst du ja im Prinzip so ein bisschen eher das Gewicht des Pferdes beim Reiten, beim Training aufs Hinterbein bringen. Und deswegen, ich bin da nicht so ein Freund von, die so richtig auf die Vorhand zu reiten. Ne? Oder ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt. Ich finde aber auch, dass man das nicht verallgemeinern sollte, weil jetzt ein Pferd, was zum Beispiel völlig bergab konstruiert ist,
genau,
eine hohe Gruppe hat oder was nicht ein bisschen überbaut ist oder einen tief angesetzten Hals oder so einfach gut konstruiert ist und trotzdem läuft es immer auf der Vorhand, die löse ich nicht so auf die Vorhand. Dann reite ich sie so ein bisschen halbe Halshöhe, sage ich immer, dass die zwar flach sind vom Hals, aber trotzdem immer noch schon Rücken ein bisschen hoch haben, dass die eben nicht so auf die Hand drücken, weil ich versuche ja nicht in der Lösungsphase alles kontraproduktiv zu machen, was ich dann nachher wieder anders mache. Also versuche ich immer diese Pferde eher gar nicht so in die Tiefe zu lösen. Und ein Pferd, was ich eher tendenziell, weil es ins Bergauf konstruiert ist oder weil es einen sehr hoch angesetzten Hals ist oder, weil es sich immer dahin stellt, weil es halt Lust dazu hat, die versuche ich dann eher in die Tiefe zu reiten. Also im Prinzip.
Ich glaube, dass das auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, oder? Dass man eben auch dann gerade bei den Pferden, wo man merkt, die sind eher so konstruiert, dass sie sich eher mehr in die Aufrichtung kommen und wollen sich nicht so dehnen, dass man aber da trotzdem wirklich dran arbeitet, dass das irgendwo geht, weil ein Pferd, was sich gar nicht dehnt, ist auf jeden Fall immer fest im Rücken.
Ja,
ne?
Also trotzdem, da mache ich das in der Lösungsphase, aber trotzdem diese Pferde, die sich da oben hinstellen, die arbeite ich aber auch mit flachem Hals in der Trainingsphase.
Ja.
Tendenziell.
Ja.
Natürlich muss es auch möglich sein, die dann oben da wieder, ne, in die Aufrichtung zu kriegen. Aber das fühlt man ja. Wenn dann irgendwann die wirklich so runterziehen und, ne, den Weg auch suchen, dann lasse ich die dahin und ich kann die auch mit einem flacheren Hals mit Nase vorreiten. Das ist ja, ne, Hauptsache, die können ihren Rücken hochwölben, aufwölben und Rücken benutzen und schwingen. Und, ne, das ist halt, man muss halt immer gucken, wenn das Pferd zu viel auf der Vorhand läuft, wölbt das auch nicht den Rücken auf.
Ja, eben.
Ne? Und
das entlastet man muss gucken, der dann eher.
Einfach, wo muss der Hals hin, dass der Rücken funktioniert. Und das ist auch nicht, ja, so standardmäßig, wie das viele sich einfach versuchen, so schön zu reden. Das Pferd muss irgendwie mit dem Hals flach und Nase vor und keine Ahnung. Das hilft aber vielen nicht, den Rücken hochzumachen. Man muss das einfach so ein bisschen auch auf das Konstrukt Pferd sehen. Und dann ist es auch nicht falsch, mal für einen kurzen Moment runder zu machen und auch mal hinter der Senkrechten zu haben, um dem den Weg zu zeigen und dann aus dem Eng wieder in die Länge zu kommen. Aber das ist einfach so ein bisschen auch die Diskussion, wo ich immer ein bisschen müde werde, wo ich denke, vielen Leuten fehlt einfach das Fachwissen und es wird auch nicht richtig kommuniziert, auch nicht von den richtigen oder wichtigen Leuten. Ne? Es bringt ja nichts, wenn wir alle nachher mit Genick hoch und Nase vorreiten und keiner hat mehr Aktivität im Rücken und kein Rücken schwingt mehr und kein Hinterbein funktioniert mehr. Und das hat ja Zusammenhang. Also wenn kein Rücken da ist, kein Hinterbein. Und ne, also man darf ja nicht nur die Stirn-Nasen-Linie und die Halsaufrichtung angucken. Man muss immer ein Pferd im Gesamtkonzept sehen und dann muss man auch ein Exterieur beachten, gucken, wie ein Hinterbeinfuß, wo ein Hinterbeinhinfuß, wie das winkelt, wie ein Rücken schwingt, ob sich ein Rücken aufwölbt. Und das hat ja einfach, wenn man sich anatomisch die Wirbelsäule einmal anguckt, einen Zusammenhang. Und da kann man nicht einfach sagen, ich löse mein Pferd und dehne es und dehne es und dehne es. Also davon kommt man am Ende nicht weiter. Und das ist auch nicht unbedingt gesundheitlich fördernd. Also
weil das Pferd halt nicht mehr trägt dann, ne?
Ja, und weil das ganze Gewicht auch da vorne ist. Und dann kriegt man genauso Sehenschäden. Ja, genau. Also ich meine, das ist ja einfach
vorprogrammiert im Grunde, ne? Das ist ja auch so eine Sache mittlerweile, die man immer wieder bei Social Media erkennt, ne? Also ich sag mal, wenn man zum Teil Beiträge sieht von auch wirklich tollen Reitern und dann ist da eine Momentaufnahme, die und dann zerreißen sich da die Leute in einer Art und Weise. Wirklich, die Kritik, glaube ich, brauchen wir, das ist ganz wichtig. Also am Ende, wie wir vorhin auch gesagt haben, ohne diese Selbstreflexion geht es auch nicht weiter. Aber irgendwo muss man die Kirche im Dorf lassen und vor allem, glaube ich, ja, wie du sagst, da fehlt oftmals so ein bisschen eigentlich das Verständnis für diese korrekte Reiterei, oder?
Ja, also ich sag mal, das ist ja ein Problem, was wir jetzt nicht nur im Reitsport sehen, das ist ja einfach ein Problem, ein gesellschaftliches Problem.
Ja,
ein mittlerweile. Ein Problem schon. In der Gesellschaft. Ich frage mich, ob die Leute alle so unzufrieden und frustriert sind, aber auch ein Problem von Social Media. Die Leute haben einfach gar keine Grenze mehr, ihre Frustration an anderen Menschen auszulassen. Und das finde ich einfach nicht nur im Reitsport, sondern allgemein. Also ich frage mich immer, also wenn die Leute den Menschen, die sie da kritisieren, gegenüberstehen würden, ob sie dann wirklich auch so argumentieren würden und auch mit solchen Begrifflichkeiten um sich werfen würden. Also das finde ich schon schwierig und auch nervig und auch wirklich übergriffig teilweise. Und das macht auch jetzt, wenn man das auf den Reitsport überträgt, macht den Sport auch kaputt und es macht den Sport auch teilweise irgendwie ja unschön und natürlich
unattraktiv,
diese,
auch, ne?
Unattraktiv für andere, viele. Ja. Natürlich gibt es immer blöde Beispiele und auch Sachen, die natürlich nicht sein sollten und die einfach ungünstig sind. Und ob das jetzt die Videos von Charlotte Dujardin waren, jetzt vor der Olympiade, da kann ich auch nur sagen, natürlich war das alles nicht schön, ich will das auch nicht gut reden. Aber am Ende des Tages sind die Videos 4 Jahre alt gewesen oder 2 Jahre alt gewesen. Also praktizierter Tierschutz wäre gewesen, die Frau anzuzeigen und in dem Moment was zu machen. Die aber 4 Jahre aufzubewahren und dann vor einer Olympiade die rauszuhauen, sodass jeder es mitbekommt. Das war ja ganz gezielt gemacht vor einer Olympiade. Es lief in jeder Morningshow auf der ganzen Welt, stand in jeder Zeitung. Und das hat ja diese Frau kaputt gemacht. Also ich meine, die hat alle Sponsoren verloren, die hat die Pferde verloren. Und nochmal, ich will nicht sagen, dass das richtig war, was sie da getan hat, aber ich finde, es steht in keiner Relation zu dem, was da passiert. Die kriegt Morddrohungen. Das ist ja ein Wahnsinn, was da im Internet passiert ist. Also man muss sich mal in die Lage versetzen. Die Frau hat 2 Kinder, 2 kleine Kinder, die ist Mutter, die ist auch ein Mensch. Also ich finde, das ist unmenschlich, was passiert. Und das steht in keiner Relation dazu, in gar keiner Relation. Und das ist jetzt ein Beispiel dafür. Und was du sagst mit Momentaufnahmen, es gibt immer wieder diese Momentaufnahmen. Du kannst jedes Foto, zum Beispiel ein Pferd in der Galoppphase, wenn ein Pferd landet, und zwar jedes Pferd, wenn das auf seinem inneren Vorderbein landet, dann geht das Genick runter und dann ist das Pferd, es hat auch eine natürliche Nickbewegung, aber in dem Moment geht das Pferd der Vorhand nach unten und da geht auch das Genick nach unten. Das kann gar nicht da oben bleiben. Wenn das da oben bleiben würde, dann ist der Rücken sowas von fest. Also das ist einfach gar nicht machbar. und du kriegst jeden Galopp von jedem Pferd in einer Phase so fotografiert, dass es nachher eng geht. Natürlich ist es nicht schön, irgendwelche blauen Zungen zu sehen und ne, da brauchen wir nicht drüber streiten.
Aber das sind ja dann auch wirklich berechtigte Kritik.
Das ist berechtigte Kritik, aber du musst auch mittlerweile sagen, vieles ist ja jetzt auch nachweislich schon, die Zungen waren jetzt gar nicht blau, sondern es ist nachher ein bisschen verändert worden. Es gibt einfach mit KI mittlerweile so viele Möglichkeiten und ich möchte das nicht schönreden, aber es hat sich einfach in den letzten, sage ich mal, 20 Jahren so viel getan im Reinsport, so viel verbessert durch die Stewards. Und es wird geguckt. Also ich kriege es ja selbst mit. Und es wird auch in der Pferdehaltung. Welches Pferd steht denn bitte jetzt noch 24 Stunden am Tag in der Box? Wo gibt's das denn?
Ja, zum Glück ist das deutlich weniger geworden.
Ja, natürlich zum Glück. Und es ist ja auch eine gute Entwicklung. Also, aber von daher kann man das nicht alles immer schlecht sehen. Und ich meine, das sind, also ich glaube, bei uns geht es den Pferden sehr gut.
Das ist auch eine Sache.
Nein, das ist jetzt auch nicht überall so. Aber was, das sind ja auch Lebewesen und Sportpartner, sage ich immer. Und da steckt ja auch so viel, also es sind ja Werte, sage ich mal. Und ich meine jetzt nicht, dass man da ein großes Geschäft immer draus machen will, aber das sind ja Werte und auch wie viel Arbeit wir da rein investieren, wie viel Arbeit und Zeit und wie viele Sachen wir in unserer Freizeit eben nicht machen, damit wir diesen Sport und das ausüben können. Da bleibt so viel auf der Strecke, das mache ich doch nicht, um bewusst meinem Sportpartner irgendwie negativ zu schaden. Also wir versuchen doch alle mit Hufschmied, mit den besten Hufschmieden, mit den besten Physiotherapeuten, Tierärzten, Massagedecken, Solarium, ich weiß gar nicht, wo ich aufhöre, Beine kühlen, Kühlakkus. Also wenn ich so ein Wellnessprogramm immer selbst hätte.
Ja, also, das stimmt.
Ich meine, wir versuchen alles und die gehen raus, die gehen auf die Weide, die gehen aufs Paddock, die gehen eine halbe Stunde Schritt in der Führanlage vorher. Ich meine, das ist ja ein Aufwand, den wir mit den Pferden betreiben. Das machen wir doch nicht, weil wir nur ans Geld denken und die Pferde quälen wollen und also, was da immer, ja, behauptet wird, ich finde es einfach schwierig und anmaßend auch. Also,
ich war so erschrocken, als das rauskam, weil für mich war wirklich Charlotte Dujardin da in der vorherigen Zeit von allem, was ich von ihr gesehen habe, auf verschiedenen Pferden, eher eine, wo ich gesagt habe, Mensch, guck mal, das ist doch eigentlich mal ein Beispiel, wie es leicht ist. Also da hat man ja eigentlich nie das Gefühl gehabt, die Pferde sind, wer weiß, wie aus so einem Vallegro. Da hat man doch nicht das Gefühl gehabt, dass so ein Tier gequält worden ist. Und also da finde ich, gibt's andere Beispiele, ohne jetzt jemanden namentlich natürlich zu erwähnen, aber oder auch generell sieht man das täglich manchmal in anderen Reitstellen, wo man erkennt, okay, die Pferde sind einfach auch unglücklich. Das war jetzt, finde ich, bei einer Charlotte Dujardin da, weil wir jetzt bei der eben waren, nicht so der Fall.
Ja, aber man muss ja immer einmal sehen, also ich meine, kurz vorher sind die Bilder von Cesar Parra, also kann man gerne auch namentlich nennen, finde ich, durch die Medien gegangen, also was man da gesehen hat, das fand ich um Klassen schlimmer. Also ich habe wirklich sowas noch nie in meinem Leben gesehen. Ich wusste auch gar nicht, dass es sowas gibt. Kann man jetzt glauben, kann man auch lassen. Ich war auf jeden Fall schockiert. Und dann im Vergleich zu dem, dass Charlotte da mit der Peitsche hinterhergelaufen ist und wie gesagt nochmal, das war nicht schön. Also und das hätte auch nicht sein müssen. Und na, also das ist zu verurteilen. Aber jetzt im Vergleich, also ich weiß nicht, da hat auch kein Hahn mehr nachgekräht nach Cäsar.
Das
also,
stimmt.
Und das ist einfach...
Woran man auch wieder erkennt, wie manipulativ Charlotte da in dem Fall attackiert wurde, nicht? Um ganz gezielt die Olympiade auch dann zu... und die ganze Karriere
das
am Ende
ja auch zu zerbrechen. Goldmedaille, also die hätten ja sicher Gold geholt.
Ja, ja.
Also sie hätten ja ganz sicher mehr, also wenn da jetzt nicht irgendwas Großartiges passiert hätte, hätten die ja Gold geholt mit der Mannschaft. Also irgendwie hat das alles ein bisschen Beigeschmack für mich. Aber ich nochmal... Also es gibt viel schlimmere Sachen und das eine ist jetzt nicht, macht das andere nicht besser. Und es gibt immer schwarze Schafe und wir müssen auch aufpassen. Und natürlich ist das genau das, was den Sport einfach auch schlecht in der Öffentlichkeit dastehen lässt. Aber es gibt auch so viele gute Beispiele und es
das
gibt
ist auch das.
So viele
ganz
schöne
genau.
Seiten.
Ganz genau.
Aber
ganz genau.
Die werden einfach gar nicht mehr propagiert, sage ich mal. Und ich weiß nicht, man muss halt ein bisschen aufpassen, dass man den Reitsport nicht zu unattraktiv werden lässt. Und ich glaube auch nicht, dass es die richtige Message ist, dieses Hobbyhorsing jetzt so zu unterstützen. Also ich meine, ich will das gar nicht verurteilen. Es ist auch ja nicht Also es ist ja super, wenn Kinder irgendwie da so mit ihrem Steckenpferd, da sagte man ja früher, da spielen, ne, das regt die Fantasie an und das ist ja auch alles schön und gut und das kann man ja auch unterstützen. Aber ich weiß nicht, ob es so schlau ist, dass die FN das jetzt da noch pusht und es da, also ich sag mal, wenn eins versucht wird, ist es ja von Peter und solchen Organisationen, den Reiter vom Pferd zu bekommen, dass eben nicht mehr geritten wird. Und das ist doch, spielt den doch nur in die Karten. Und dann denke ich mir, dass so ein Reitsportverband das so fördert und da Turniere organisiert und eintragt, das ist ja auch wieder so ein, in meinen Augen, da kann man Geld scheffeln, ne? Das ist jetzt, ne, um Einnahmen zu kriegen.
Ja, und vor allem eigentlich geht doch der richtige Bezug, das, warum machen wir das alles? Das wir machen ja das alles, weil wir diese Freude am Partner Pferd haben, an dem Lebewesen. Und irgendwo, also wenn ich mich an meine Jugend auch erinnere, als ich ein Kind war und die ersten Begegnungen, da war ja irgendwo dieser Kontakt zum Pferd das, was es ausgemacht hat. Und nicht, dass ich jetzt mit irgendwo da mich durch ein künstliches Viereck stelle oder durch ein paar, oder mit einer Stange unterm Hintern über ein Parcours springe. So. Also das.
Also das ist ja, wird hier argumentiert, dass das der Einstieg in Reitsport ist und das sehe ich absolut nicht und ich finde auch, das Argument zieht nicht, weil, also ob ich mit einem Steckenpferd durch die Gegend renne oder ob ich mit einem Lebewesen was zu tun habe, das sind himmelweite Unterschiede.
Ja, genau, das
und,
meine ich.
Ich sag mal, gerade im Umgang mit einem Tier und dann ist das ja egal, ob das jetzt ein Pferd ist oder ob das ein Hund ist oder ob das auch für kleine Kinder so ein Kaninchen ist oder was. Erstmal lernen die Kinder oder Jugendlichen erstmal Verantwortung zu übernehmen. Das hat ja einfach auch auf eine Persönlichkeitsentwicklung, dafür hat das ja auch erstmal ganz viel Positives. Die erlernen, Verantwortung zu übernehmen. Das ist ja für eine emotionale Entwicklung wichtig. Und das bringt einem ja einfach auch was. Ne? Man sieht es ja auch zum Beispiel Menschen mit Behinderung, mit Spastiken. Die gehen zu einem therapeutischen Reiten, setzen sich aufs Pferd und entkrampfen auf einmal. Also ich meine, das hat ja einen Effekt. Und wir haben immer mit dem Pferd zusammen gelebt oder viele Generationen und das Pferd genutzt als Arbeitstier. Und auch, ja, also das ist ja, wie gesagt, ich sag immer, das ist das schönste Hobby der Welt. Und das jetzt versuchen zu ersetzen und da so eine Botschaft zu setzen, wir machen jetzt alle Steckenpferdeturniere und wir können jetzt... Also da habe ich wirklich den Kopf geschüttelt. Ich habe vor 2 Wochen das erste Mal Filzpferdeäpfel für 45 Euro für ein Steckenpferd kann man kaufen. Also da denke ich mir, also wo kommen wir hin? Ja. Also wirklich, was ist das für eine Entwicklung? Und das ist das eine...
Wenn ich ganz kurz da reingrätschen darf, ich finde, das zieht sich vor allem auch weiter. Weil, wenn ich auch beispielsweise heute zum Teil sehe, wie mancher Reiter, egal jetzt welcher Fraktion, den Umgang am Pferd pflegt... Da frage ich mich, wir bräuchten mal so einen Pferdeführerschein bald. Ja, also wenn ich dann zum Beispiel regelmäßige Stories oder was von anderen Leuten sehe, wie die jedes Mal im Wald ausreiten sind und meinen, sich dann auf dem Pferd ein Prosecco zu trinken, ja, am besten noch eine Kippe hinterher rauchen und noch mit dem Handy die Story machen, da muss ich sagen, tut mir leid, aber das ist sowas, da fehlt mir auch einfach im höchsten Maße der Respekt vor dem Pferd. Weil am Ende die Pferde machen das für uns und ja, stehen oder sind im meisten Teil des Tages, sage ich mal, auf sich alleine gestellt und wir trainieren sie und arbeiten sie und pflegen sie. Aber ich finde, wenn wir die Zeit am Pferd haben, dann haben wir uns auch gefälligst mit dem Pferd vernünftig auseinanderzusetzen. Dass jetzt ein Berufsreiter mal an Telefon muss auf dem Pferd, das ist auch außer Frage. Aber ich verurteile das mittlerweile wirklich, ja, dieses ständige Schrittreiten, Handy raus oder... Ja, wie gesagt, am besten noch was trinken und das ist irgendwo, das wird dem Pferd, finde ich, nicht gerecht. Und eine solche Entwicklung, um nochmal auf das Hobbyhorsing zurückzukommen, unterstützt das Ganze nicht wirklich, weil natürlich dadurch werden ja gerade, also ich erinnere mich früher, wenn man noch so sein kleines Hufeisen gemacht hat und dann sein großes Hufeisen und die Theorie dazu gelehrt, da hat man ja irgendwo gewisse Werte, ethische Werte auch mitbekommen schon direkt. Da muss ich sagen, das fehlt mir heute. Auch der professionelle Umgang mit einem Pferd.
Es kommt ja ein bisschen drauf an, wo das jetzt ist. Es ist jetzt ja nicht so, dass man das gar nicht mehr hat.
Nein, aber...
Es gibt ja mittlerweile auch diese Abzeichen, gibt es ja noch noch und nöcher. Ja. Mittlerweile kann man ja so viele Abzeichen machen. So, wie du das jetzt sagst, habe ich das jetzt auch nicht gesehen. Aber das ist die eine Seite. Und das ist das Hobbyhorsing. Aber was ich zum Beispiel... Ist auch noch ein Punkt für mich, das kann ich nicht ganz verstehen und das sieht man jetzt immer mehr, da habe ich jetzt öfters mal ein Video gesehen, ich will jetzt auch keinen Namen nennen, aber von bekannteren Reitern, die machen dann jetzt mit den Pferden nicht Handarbeit, sondern Bodenarbeit. Dann, also
Horsemanship
und so. Horsemanship, ja. Und ich sag mal, das ist ja alles schön und gut und das ist ja auch, wenn man zum Beispiel ein problematisches Pferd hat und ja, man weiß einfach nicht, wie man weiterkommt, ist das ja immer eine gute Möglichkeit. Also ich will das jetzt gar nicht irgendwie schlecht reden. Nur hat man irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt jeder, der nicht auf diesen Zug aufspringt und neben dem Pferd steht und das Pferd neben sich herrennen lässt und halt und stopp und wieder drehen und ne, sich irgendjemanden aus dem Zirkus an die Hand holt und das macht mit dem Pferd, dass alle anderen sind halt die Bösen. Und irgendwie finde ich das schwierig. Ich finde, das ist auch eine Entwicklung, wo ich mich frage, gut, das Ziel ist ja, dass wir nicht mehr auf dem Pferd sitzen von Peter und Co. Ob das nicht so auch der richtige Weg ist oder ob das denen nicht wieder in die Karten spielt. Und das ist auch so eine Situation, wo ich mir denke, das kann man ja auch machen, aber ne, wenn man ein Problem hat, aber dass das jetzt
der Fokus wirklich, wird, ja.
Ja, und auch von wirklich populären Reitern und dass das alles jetzt dazugehören muss, damit man ein guter Reiter ist. Das ist ja schon, für mich ist das einfach für die Außenwelt gemacht. Sag ich ganz ehrlich. Das sage ich auch jedem so ins Gesicht. Ich finde das einfach, das ist einfach, um seine eigene Darstellung irgendwie möglichst positiv und im Internet darzustellen. Und da frage ich mich, ob das so sinnvoll ist und ob nicht wirklich diese Reiter, die wirklich so einen guten Bekanntheitsgrad haben, sich nicht besser daran tun würden, sich hinzustellen und zu sagen und aufzuklären und sagen, Leute, passt auf, so und so ist das. Und wie ich eben schon gesagt habe, man muss auch mal ein Pferd runter machen können, ohne dass man es gleich quält, um ihm den Weg zu zeigen, um daraus wieder Losgelassenheit herstellen zu können. Ne? Und das, es gibt ja Pferde mit verschiedenen Temperamenten und es, ne, ich will das jetzt nicht wieder im kleinsten Detail alles erklären, aber am Ende des Tages entfernen wir uns damit ja einfach vom klassischen Reiten.
Und, genau.
Und das finde ich einfach schade und einfach auch ein falsches Zeichen und eine Entwicklung in die falsche Richtung.
Ich habe damals mal einen Reitlehrer gehabt, der hat mal so schön zu mir gesagt, Robinson, wir sind hier in einer Reithalle, wir haben ein Reitpferd, wir haben einen Reitplatz. Und deswegen wird ein Pferd auch geritten, weil es, wie der Name das schon sagt, Pferde sind natürlich nicht dafür gemacht, geritten zu werden, aber sie lassen es zu, um es mal mit Frank Hennings Worten zu zitieren. Aber nichtsdestotrotz, irgendwo ist es ja ist schon auch eine Beobachtung, die man merkt. Ich habe das Gefühl gehabt, früher wurde ein bisschen mehr geritten.
So. Jetzt würde ja natürlich das Gegenargument kommen, die Pferde sind glücklich, wenn sie auf der Wiese laufen und dafür sind sie gemacht, in freier Wildbahn und wie ein freier Mustang, natürlich. Aber ja, also ich glaube, dass, und das kann jeder belächeln, aber es gibt auch Pferde, denen die Arbeit durchaus Spaß macht und die auch.
Total.
Also das merkt man den Pferden ja an. Es gibt ja auch einfach Pferde, die einfach Bock drauf haben. Und,
ja.
Und ja, also nochmal, also man muss natürlich immer einen Weg für die Pferde finden und man muss auch für die Pferde das machen und mit dem Pferd das machen und versuchen, dass das ganze Umfeld stimmt. Und trotzdem unterlaufen jedem auch Fehler. Keiner ist fehlerfrei, das muss man auch so sehen, aber es ist auch kein Grund, sofort jemanden anzugreifen und zu degradieren. Und ich rede jetzt nicht von den Videos von Charlotte
Jardin. Nee, ganz allgemein.
Es braucht einfach nur irgendein Foto ganz oder ein kleines Video oder egal von wem. Also mittlerweile ist es doch egal, was veröffentlicht wird, also mindestens ein Negativkommentar ist immer drunter. Mhm. Und dann denke ich mir immer, warum nicht einfach einmal nichts
verpflichten? Ja, aber das Allerspannendste ist ja
zum Teil, selbst wenn man es nicht denkt.
Aber das nächste Mal, nimm dir mal eine Minute Zeit und geh mal auf so ein Profil drauf. Wenn du Glück hast, dann siehst du ein bisschen was und das ist ja noch viel erschreckender zum Teil. Wenn du dann siehst, manche Leute sind dann auch noch so, die haben dann auch noch Fotos von sich selber auf dem Pferd drin, wo ich mir denke, also entschuldige mal, aber das hätten wir jetzt genauso zerreißen können. Und ich frage mich also...
Ja, aber da sind wir wieder bei der Selbstreflexion.
Ja, genau.
Also,
ja,
und das meine ich ja, das ist ja einfach oft auch mangelndes Fachwissen. Und tun wir nicht besser daran, als jetzt mit der Bodenarbeit neben dem Pferd herzulaufen? Und ganz ehrlich, also ich schwöre dir, wenn ich jetzt hier in meinem Stall gehe, ich ziehe dir ein Pferd raus, dann nehme ich mir drei Leckerlis in die Hand, dann mache ich das dreimal vor zurück, dann machen die das auch mit mir. Also ich meine, natürlich kann man das alles perfektionieren. Das ist ja auch schön und man kann das ja auch machen mit dem Pferd. Das will ich ja auch gar nicht. Ne? Und es gibt ja Leute, die machen nur sowas und das ist ja auch in Ordnung. Also da sagt ja auch keiner was gegen. Aber dann lasst uns bitte auch in Ruhe, denke ich immer. Und lasst uns das machen. Wir sind Profis. Wir wissen auch schon, was wir tun. Und versucht doch einfach mal als Profi auch, den Leuten das näher zu bringen und auch zu erklären und auch ja einfach so den richtigen Weg und das Positive auch mehr
in den Vordergrund
erklären. Aber da ist natürlich, jetzt sind wir natürlich auch schon sehr weit fortgeschritten, dass das Bild einfach schon sehr negativ ist in der Öffentlichkeit. Ne?
Aber auch dafür hatte ich unter anderem diese Intention, auch diesen Podcast, denn es ist ja jetzt seit, es ist jetzt die 10. Folge mit dir, die 2. Gastfolge. Und das ist schon ein bisschen auch die Intention auch dahinter, zu versuchen, wirklich dieses korrekte, klassische Reitlehre oder das Wissen der korrekten, klassischen Reitlehre weiterzugeben und auch ein bisschen hier und da Aufklärungsarbeit zu leisten. Und ich glaube, am Ende sind wir vielleicht ganz gut daran gelegen, wenn man ja sich auch versucht, immer wieder in den Momenten, wo man merkt, dass mal was nicht klappt, kann man vielleicht auch gerade von heute mitnehmen, mal an Wolfram Wittig denken, ruhig bleiben, wiederholen, nochmal machen. Ja, das ist, Klaus Balkenhol hat so schön mal zu mir gesagt, die größte Gefahr des Pferdes ist die Ungeduld des Reiters. Und ich glaube, da ist sehr, sehr viel Wahres dran.
Ja, also man muss einfach gucken, oft ist es einfach zu schnell, zu früh, ne?
Ja. Was nicht heißt, dass wir machen ja, wie gesagt, alle Fehler. Ja. Und ich, ne, das ist auch...
Also, und nicht nur im Reitsport.
Genau.
Auch im täglichen Leben.
Und,
aber das, ja, man muss halt mit verurteilen ein bisschen.
Ja, vielleicht sollten wir uns da so ein bisschen mal dran erinnern, alle versuchen vielleicht ein bisschen mehr ein schönes Miteinander zu haben, auch im Internet. Sich natürlich auch Kritik anhören, konstruktive Kritik, aber mal ein bisschen im Rahmen bleiben und auch das nochmal festzuhalten. Ich glaube, das ist eine Sache, die man hoffentlich alle so ein bisschen, oder die ich nochmal hier auch sehr mit rausnehme aus diesem Gespräch mit dir. Punkt 1, sich einen Plan machen, strukturiert arbeiten, jedes Pferd auch individuell betrachten und die Stärken und Schwächen zu sehen. Und wenn mal was nicht funktioniert, mal so ein bisschen nochmal an das denken, was du gesagt hast, was Wolfram Wittig so auszeichnet, Ruhe bewahren. Wiederholen. Nochmal machen, gucken, wo ist der Fehler und ja, dann eben schauen, dass man die Dinge Step by Step verbessert. Ganz kurz noch, du hast in den vergangenen Jahren großartige Erfolge schon feiern dürfen. Wie sind so deine Perspektiven für die nächsten 10 Jahre? Was hast du dir so vorgenommen? Willst du ein bisschen ruhiger machen oder wie sind deine Ideen? Dürfen die Leute dich kontaktieren, wenn sie ein gutes Pferd haben und das ausbilden lassen wollen? Wie genau bist du hier momentan aufgestellt? Und wie möchtest du da gerne die nächsten Jahre auch weitermachen im Dressursport? Auch im Hinblick, dass du jetzt deinen Richterschein gemacht hast.
Also ich hätte mir vorgenommen, mir nichts mehr vorzunehmen. Das ist auf jeden Fall eine gute Devise, weil ja vieles doch anders kommt, als man geplant hat im Reitsport. Aber grundsätzlich klar, ich bin immer offen für gute Pferde, also das ist ja ganz klar. Also wir haben immer 16 Boxen hier mit meiner Bereiterin, die sind auch meistens gefüllt und ja, wir nehmen ja einfach Pferde in Ausbildung, verkaufen auch, wir haben letztes Jahr sehr viel verkauft. Ja, und ansonsten habe ich ja einfach Spaß daran, junge Pferde in den Grand Prix Sport zu bringen. Das ist ja so das, was mir eigentlich am meisten Spaß macht, wenn es dann so interessant wird. Und ja, perspektivisch, ich habe jetzt nicht mehr so wie früher, weiß ich, so riesen Ziele, wo ich gesagt habe, so ich muss jetzt unbedingt Olympiade reiten und so, weil ich einfach noch dieses Tagesgeschäft einfach gerne mache, aufstehen und die Pferde reiten und ausbilden und in den Stall kommen. Und hier ist einfach eine wunderbare Ruhe im Stall auch, weil wir hier privat sind und auch gar keine Einstaller oder öffentliche öffentlichen Betrieb haben. Ich bin ja mit der Familie Kühn hier, denen die Anlage gehört, sind wir ja hier alleine und es ist wirklich einfach immer eine himmlische Ruhe, auch zu arbeiten hier mitten im Wald. Und ja, perspektivisch gesehen möchte ich eigentlich so weitermachen, wie es gerade läuft. Ich trainiere ja auch immer noch externe Leute, die kommen dann hier zum Unterricht und klar, es darf sich jeder gerne melden und jeder, der motiviert ist und Spaß daran hat und ja, eine positive Grundeinstellung hat und sich Mühe gibt und ja, dürfen sich immer gerne melden.
Solltet ihr also Interesse haben, schaut gerne mal rein. Du bist sehr aktiv bei Instagram und Facebook, Markus Hermes Dressage. Klickt euch da gerne mal rein und könnt ihr Markus ja sonst auch nochmal schreiben, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt. Und ja, ich danke dir auf jeden Fall sehr, sehr herzlich für dieses,
sehr gerne, danke auch.
Man muss sagen, sehr offene und sehr ehrliche Gespräch. Und das finde ich ganz toll. Das ist auch eine Eigenschaft, die ich schon immer wahnsinnig an dir schätze. Warum ich dich auch immer wieder gerne mal anrufe und um Rat bitte. Weil man immer weiß, wenn man Markus fragt, dann kriegt man auch wirklich eine ehrliche Antwort.
Ja, manchmal und will man das auch nicht.
Nee, hören. Aber es ist wichtig, nicht? Und deshalb, ich fand das ein ganz tolles, interessantes Gespräch. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Wenn ihr, wie gesagt, noch Fragen habt, meldet euch. Ansonsten, lasst uns gerne Feedback da. Und teilt gerne diesen Podcast mit allen weiteren Fans der reellen und klassischen Dressurausbildung. Und bis dahin, vielen Dank. Bis zum nächsten Danke. Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.